Deuteronomium heißt Wiederholung, das ist ein Unsinn, das ist keine Wiederholung, das ist ein ganz anderer Bundesschluss noch einmal als im zweiten Buch Mose am Sinai, wo das angekündigt ist. Jetzt noch einmal macht es Gott vor der Landnahme deutlich. Und wir lesen nun die Hälfte dieses Liedes Mose. Mose stirbt, sie erinnern sich, dass er dann im Kapitel 33 die Segensworte spricht, nach denen Chagall diese Fenster am Hasada-Krankenhaus gemacht hat, diese bunten Fenster, und dass Moses Augen nicht schwach geworden waren. Er hat keine Brille gebraucht. 120 Jahre Abstand, seine Kraft war nicht verfallen. So steht es im Kapitel 34. Und sein Abschiedslied war das, Kapitel 32, merkt auf, ihr Himmel, ich will reden, und die Erde höre die Rede meines Mundes. Meine Lehre rinne wie der Regen, und meine Rede riesle wie der Tau. Wie der Regen auf das Gras und wie die Tropfen auf das Kraut, denn ich will den Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist dein Fels, seine Werke sind vollkommen. Denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir's verkündigen. Deine Ältesten, die werden dir sagen, als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschen Kinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn, er umfing ihn und hatte Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. Ganz wunderschöne Bilder, wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt. So breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren über die Höhen der Erde und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl aus hartem Gestein, Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett von den Lämmern, feiste Widder und Böcke. Und es steht eigentlich dort, und das Nierenfett vom Weizen. Das Nierenfett war beim Opfer das Kostbarste, was Gott geweiht war. Ich bin da kein Feinschmecker, vielleicht aber ein Metzger da, der es uns erklären kann, was das Nierenfett ist. Wahrscheinlich das Fettpolster, wo die Nieren eingebettet sind. Und dann sagt er, das Nierenfett vom Weizen. Gott hat dir super Weizen gegeben. Das Extremste und Schönste, was eigentlich sonst nur fürs Opfer für Gott da war. Und tränkte ihn mit edlem Traubenblut. Als aber Jeschurun, das ist ein Name, ein Ehrenname für Israel, als aber Israel fett ward, Wohlstand, wurde er übermütig. Israel ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Israel hat den Fels seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt. Durch fremde Götter, durch Gräuel hat er ihn erzürnt. Sie haben den bösen Geistern geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die vor kurzem erst aufgekommen sind, die eure Väter nicht geehrt haben. Deinen Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht gelassen und hast vergessen den Gott, der dich gemacht hat. Und als es der Herr sah, war er zornig über seine Söhne und Töchter und sprach, ich will mein Antlitz vor ihnen verbergen, will sehen, was ihnen zuletzt widerfahren wird. Denn er ist ein verkehrtes Geschlecht, es sind untreue Kinder. Sie haben mich gereizt durch einen Nichtgott, durch ihre Abgötterei haben sie mich erzürnt. Ich aber will sie wieder reizen durch ein Nichtvolk. Durch ein gottloses Volk will ich sie erzürnen. Hat ja der Paulus diese Stelle ausgelegt, wir kommen nachher nicht mehr an allem dran, dass Gottes Heilsplan ist, dass er Israel zurückführt durch die Heiden, die plötzlich in den Weinstock Israels eingepflanzt werden. Leider tun wir das so schlecht, dass wir Israel reizen. Wir haben als Christen Israel Schande bereitet, ganz besonders auch durch das Geschehen dieses Jahrhunderts. War Gottes Plan, dass die Heidenvölker durch ihre Bekehrung Israel einen Ansporn werden, den Messias zu suchen, durch ein Nichtvolk. Steht Römer 10, Vers 19, Sie können Ruhe nochmal lesen. Toll, wie der Mose schon sieht, die Heilsgeschichte, die kommt. Denn ein Feuer ist entbrannt durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Tiefe und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Ich will alles Unglück über sie häufen. Ich will alle meine Pfeile auf sie schießen. Vor Hunger sollen sie verschmachten und verzehrt werden vom Fieber und von jähem Tod. Ich will der Tiere Zähne unter sie schicken und der Schlangen Gift. Draußen wird das Schwert ihre Kinder rauben und drinnen der Schrecken den jungen Mann wie das Mädchen den Säugling wie den Greis. Es geht dann bis hin zur Streuung der Israeliten unter alle Welt. Jetzt machen wir hier mal einen Einschnitt. Bloß ein paar Punkte dieses Liedes. Mose sieht die gesamte Geschichte Israels auf einen Blick. Ich habe am Sonntag gesagt, keiner wie Mose vor Jesus. Was ist das Tolle an Mose? Dieses völlige Fixiertsein auf den ewigen Gott. Mir ist das im Urlaub erst deutlich geworden, im Meditieren dieses Wortes. Es ist eine bodenlose Gottlosigkeit, auch in unseren Kreisen, dass wir manchmal in den Hauskreisen so billig reden, ob es überhaupt einen Gott gibt. Wir dürfen doch den Gottlosen reden lassen. Aber wir können zu einem anderen sagen, du musst Augen kriegen, dass du Gott siehst. Okay, umgib dich doch. Meine Kinder und Enkel können auch nicht unter dem Tisch rumsitzen und fragen, ob ich ihr Vater bin oder was. Gott hat sich doch bezeugt. Und dass die Menschen sich nicht entblöden, das als die wichtigste aller Fragen, selbst in den Kirchengemeinden anzusehen, ob es überhaupt einen Gott gibt. Wer sind wir denn ohne Gott? Keine Minute leben wir ohne die Güte Gottes. Und das ist bei Mose so wunderbar. Der Mose stand vor Gott am Sinai. 40 Tage war er oben auf dem Berg. So wunderbar, wie er nochmal die Tafeln bekommt. Wie er sagt, ich mache das nicht mehr mit. Ich werde dieses Volk nicht hinaufziehen. Der schöne 2. Mose 33. Und Gott sagt ihm, mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich leiten. Und für den Mose war es nie zweifelhaft, dass Gott da ist und der Herr. Es kann für einen Christen nie zweifelhaft sein, dass Gott der Herr ist. Und soll uns bis in unsere Todesstunde so umgeben, der Herr ist da, mächtig, und wir in seiner Hand. Er ist der Herr, wir sind sein Eigentum. Und jetzt können Sie alles lesen, was der Mose da gesprochen hat. Das ist so machtvoll. Dass wir das Problem unserer Augen, weil wir Gott nicht sehen, so wichtig finden. Bei Mose, kein Problem, ich habe es im ersten Gottesdienst noch vergessen. Der erhielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Das war das Kennzeichen. War so fixiert auf den lebendigen Gott, doch nicht durch die Augen. Das Hören der Stimme Gottes. Sein Wort. Mose sagt, die ganze Natur hört das Wort Gottes. Das ist etwas, was uns als evangelischen Christen völlig fremd ist. Dass die ganze Schöpfung Gottes Wort repräsentiert. Warum ziehen die Planeten ihre Bahn? Weil Gott gesprochen hat. Sie sind Zeugen seines Wortes. Denken Sie mal, der Noahbund soll nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze. Warum ist heute heiß? Weil es Gott verfügt hat, Zeichen seines Wortes. Nicht nur beim Regenbogen brauchen wir dran denken, sondern alles Zeichen seiner Wirksamkeit. Es gibt keine Naturgesetze, sondern das sind Gesetze des Wortes Gottes, weil Gott gesprochen hat und weil Gott sprach und es geschah. Und jetzt sagt Mose, das, was ich sage, dort in der Wüste steht. Sie können im Grund, könnte ja der Mose sagen, ich zweifle. Gott hat mich gerufen, da war ich in der Wüste Midian und jetzt bin ich immer noch in der Wüste. Er hat ja noch nichts gesehen an sichtbaren Pfändern. Nur hat er es erlebt, was Gott tut. Und deshalb ist er so gewiss, dass Gott sein Wort einlöst. Und dass meine Rede, meine Lehre rinne wie der Regen oder Tau. Und das müssen Sie wissen in diesem Land, wenn da nur tröpfchenweise der Tau kommt, dann sprießen die herrlichen Pflanzen. Da kommen die herrlichen Früchte raus. Und das Wort Gottes treibt. Und ich möchte immer wieder Ihnen sagen, was prägt den Charakter eines Menschen? Was formt ihre Persönlichkeit? Erziehung, das ist eine Frage, ob das viel reicht. Erreicht. Aber ich bin überzeugt, wo Sie mit dem Wort Gottes umgehen, wird das Ihren Charakter prägen, wird das Ihr Leben prägen. Das ist überhaupt die Frage, was ist Ihr Lesestoff? Man liest ja heute viel Unsinnig und guckt viel unsinnige Programme auch an im Fernsehen. Wir müssen wieder gucken, dass das Wort Gottes uns gestalten und prägen kann. Das Wort Gottes schafft das, was Gott gesprochen hat. Macht uns zu solchen Menschen. Oder haben wir heimlich Freude an der Sünde? Auch ein Gedanke. Kann doch nicht wahr sein. Und er sagt, Mose, selbst das Gras und der Regen und der Tropfen und die Natur und die Erde soll das hören. Ich habe wenig Verständnis von meiner Erziehung her für orthodoxe Christen, auch für katholische Christen, aber sie haben natürlich etwas behalten in ihrer Tradition. Wenn ein katholischer Priester einen Stall weiht, oder orthodoxe Kirche, ist natürlich das der Hintergrund gewesen, dass die ganze Tierwelt und die ganze Natur mit einstimmt ins Lob Gottes. Wir sehen bloß auch die Fehlentwicklungen dieser ganzen Sache und wissen, dass da viel Aberglauben und so dabei ist, wie wenn der Jan Ulrich sein Kreuz schlägt und sonst nichts von Jesus hält und so. Aber sondern die Sache, dass die Tierwelt eingeschlossen ist, da gibt es ja so schöne Heiligenlegenden, wo da die so einen Bär in den Arm nehmen und abküssen und so weiter. Ja, ich mache es bestimmt nicht, ich gehe nicht in viel Helmer und so. Aber es ist was drin von der Größe Gottes, auch in der Welt der Schöpfung draußen. In der Welt der Schöpfung. Wir wollen die Schöpfung nicht vergötzen, sondern wir wollen die Spuren Gottes sehen. Und das kommt am schönsten zum Ausdruck, und ich meine, das am besten bewahrt in unseren herrlichen Sommerliedern. Gerade beim Neander, beim Paul Gerhardt mit Geh aus, mein Herzenssuche freut, über der Natur die Herrlichkeit Gottes und seine Spuren zu sehen. Und dann kommt es, geht's mit dem Licht noch? Sollen wir es anmachen? Ich glaube, bitte Wolke. Vielleicht müssen wir jetzt anmachen. Oh, danke. Er ist ein Fels. Wunderbar. Ein Fels. Was ist ein Fels? Ein Fels in der Brandung. Stürmt's Wasser dagegen, will ihn wegdrücken. Die Winde blasen drüber weg. Der steht, ein Fels steht. Ein Fels kann auch für Schiffbrüchige ein Ort sein, wo sie hinflüchten, wo sie sich draufstellen. In der Bibel kommt es immer wieder vor an den Psalmen. Gott ist ein Fels. Was ist damit gemeint? Gott ist unwandelbar und ewig. Ich glaube, manchmal müsste man das so wieder in so Gesprächen gehen. Aber Leuten, klar mal, Gott ist nicht ein ferner Nebel und Gott ist nicht im Westen, Gott ist da. Und er ist unwandelbar, er ist majestätisch, er ist ein Hort, eine Zuflucht, das ist auch in diesem Wort Fels mit drin, er ist eine Zuflucht, ein Hort. So übersetzen zum Beispiel die Engländer, wenn sie die englische Bibel mal ansehen. Fels, auf dem ich stehe. Oder beim Philipp Spitta, ich stehe meines Herrn an, er ist ein Fels, ein sicherer Hort, natürlich, und nach dem Psalm, im Psalm 18, im Psalm 19 haben wir es, gedichtet. Gott ist unwandelbar. Wenn ich in meinem Leben immer weiß, wo es weitergeht, darf ich mich auf diesen Fels flüchten. Bei Gott gibt's nie eine Änderung. Was er gesprochen hat, dazu steht er. Darum ist sein Wort gültig. Nicht, weil wir irgendwie verbotene Leute sind und da irgendwo dran festhalten, sondern weil es Gottes Wesen ist, dass er seine Meinung nicht revidiert. Wir müssen sagen, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern? Bei Gott nicht. Was er gesprochen hat, dazu steht er. Das sind die Verheißungen in Israel. Er löst das alles ein, sein Wort. Und alles, was er tut, das ist recht. Und seine Werke sind vollkommen. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Und das müssen wir sagen, auch wenn wir Gottes Wege nicht verstehen. Jetzt habe ich es nicht mitgenommen, ich wollte Ihnen den Liedvers noch mitnehmen, aber ich glaube, du hast doch das Lied, lieber Bruder, mein auswendig gelernt, was vom Spitta, in Gott gibt's nichts Böses, nichts, wie heißt denn der Vers 5 dahinter, oder was, bei dir ist nichts Gemeines drin, gerade beim Tod eines Kindes, oder...
also nach dem schweren Schlaf, den er erlitten hat. Den Glauben will ich nur für mich, solange ich muss weinen, der alle deine Wege sich von Herzen lässt gefallen, der über all dein Tun dich preist, der alles schön und löblich heißt und traut dir unbeweglich, der still sich in den Schoß gelegt und was du auflädst, willig trägt, dem nichts ist unerträglich. Okay.
Und da ist noch ein zweites Lied, wo das nochmal heißt, bei Gott gibt's nichts Böses, nichts, da gibt's nichts, das werden Sie im Gesangbuch nochmal nachschlagen, ganz wunderbar, das eine spielt da ans andere Paul-Gerhardt-Lied und sagt, ich will, wo er dann sagt, wenn ich nur jetzt daneben stehen könnte und jetzt schon sehen könnte, was du hören und erleben darfst, dass bei Gott keine Finsternis ist und nichts Böses in seinen Gedanken, das meinen wir ja immer. Und wir dürfen nie das aussprechen. Darf ich Sie nochmal bitten? Wir dürfen das nie aussprechen. Und wenn Sie es aussprechen, bitten Sie Gott um Verzeihung. Vor unseren Augen sieht vieles so aus, so wie Kinder vieles nicht verstehen von den Anordnungen ihrer Eltern, die doch lauter Liebe sind. Und wie viel mehr bei Gott? Bei Gott gibt es nichts Böses. Seine Werke sind vollkommen. Alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Was hat der Mose gelitten an dieser Schikane? 40 Jahre muss er dieses widersprüchliche Volk, dieses widersprechende Volk ertragen. Er kann das Amt nicht mehr aushalten, er ist der Mittler. Und er steht vor diesem ungläubigen, murrenden Volk und sagt, Herr, du machst keine Fehler. Da kommt ein Friede in ihr Leben hinein. Und es ist ganz wichtig jetzt, weil ja Gott uns manchmal Wüstenwege führt, sagten wir am Sonntag, dass wir in diesen Wüstenwegen zurückfinden. Und auch bei vielen Kranken habe ich beobachtet, in dem Augenblick, wo ich sagen kann, Herr, es ist für mich ein unverständlicher Weg und ich begreife dich auch nicht, brauche ich auch gar nicht begreifen. Aber ich nehme es aus deiner lieben Vaterhand. In dem Augenblick, auf einmal kehrt der Frieden in ihr Leben ein. Wenn sie mit Gott nimmer im Streit liegen. Das ist ganz furchtbar, wenn Sie mit Gott immer rechnen wollen. Und das ist schwer. Das ist schwer, wenn Gott uns Dinge aus der Hand nimmt. Aber ich kann es nie verstehen, habe ich nie gemeint. Jesus sagt mal, ihr werdet es hernach erfahren. Aber ich darf Gott nicht anklagen. Und das ist der Unterschied vom Unglauben. Sondern ich darf sagen, ich weiß nicht wozu, aber Herr, ich will dich über allem preisen. Und das können Sie gerade an ganz vielen dieser Lieder immer wieder sehen, wie das Leute in schwerster Lage probiert haben. Er ist ein Fels. Und jetzt beschreibt von Vers 3 bis Vers 7 Mose die Wege Gottes mit seinem Volk, wie er mit diesem Volk umgeht und wie dieses Volk da antwortet. Und das Erschütternde ist, dass dieses Volk, wir, das Volk Israel, und das genau das Gleiche kommt immer wieder weiter, dass wir diesem Gott, der von Anfang an nur mit seiner Güte und mit seiner Liebe uns begegnet, so furchtbar gottlos und sündig begegnen. Wir halten Gottes Leiderwelt vor, wir klagen ihn an, wobei das alles Menschen machen. Denn alles, was er tut, ist recht. Und jetzt, warum haben sie gesündigt? Weil sie sich losreißen wollen von der Herrschaft Gottes. Dein Volk, der dich gemacht und der dich bereitet hat. Das Wunder meines Lebens. Ich bin von Gott wunderbar bereitet. Es sind Geheimnisse, es gibt ja viele Dinge, die Sie nie durchschauen. Ich verstehe das überhaupt nie. Jeder von uns ist völlig anders. Und jeder ist in seiner Verschiedenartigkeit ein wunderbarer Gedanke Gottes. Kann sich auch keiner gegen den anderen aufrechnen und sagen, ich bin besser. Weil jeder seine Bestimmung in Gott hat. Der Schwache und der Starke. Ob Mann, ob Frau. Und alles hat von dort her seinen Sinn. Wir sind nicht gleich. Aber wir sind alle von Gott her mit einer gleichen Wertigkeit behaftet. und haben von dort her ihr Ziel. Und sie müssen mit Gott reden, der sie bereitet. Weil Gott der Spezialist ist, der Fachmann. Der kennt sie, der kennt ihre, auch ihre schwierige Persönlichkeit, auch die Lasten, die sie haben. Er will sie führen. Und sie können das ohne ihn nie machen. Aber die Menschen empören sich als erstes ihres Reifungsprozesses, wenn sie mal 14, 15 sind, wollen sie gegen Gott stehen, los sein, dein Vater und dein Herr, der dich gemacht hat. Und jetzt noch einmal gedenke, Vers 7, gedenke doch, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir haben am Sonntag gesagt, zieh doch die Spuren in deinem Leben. Was hat Gott an unendlicher Güte getan? Wie oft hätte in ihrem Leben Gott schon dazwischen schlagen müssen? Ja. Wie mit Eisenbahnschiene, gell? Dass man sagt, Schluss jetzt! Du hast dein Leben verwirrt. Und Gott hat uns nur mit Güte und Liebe überschüttet. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden. Deine Ältesten. Ja, warum? Es ist ganz bereichernd, wenn man mal auch in die Geschichte reingeht. Was haben wir bekommen? Was hat unser Land an geistlichem Segen bekommen? Von was leben wir? Aber auch, ich bin schon einfach dankbar, dass mein Vater mir das immer wieder erzählt hat, was für ihn das war, dass man nach 1945 wieder im Frieden anfangen kann. Nochmal in Gerechtigkeit ein Staatswesen aufbauen kann. Das hat unser deutsches Volk am wenigsten von allen Völkern damals in der Welt verdient gehabt. 1945. Und dass uns Gott jetzt auch noch die Wiedervereinigung geschenkt hat, das macht unser Volk noch vollends besoffen. Und dass man da irgendwo wieder denkt, das ist eigentlich, da müsste das doch Schuld da, dass wir das irgendwie Gott erstatten müssen. Das ist mir immer noch rätselhaft. Und was häuft sich wieder? Aber ich sehe es an anderen immer. Was ist in meinem Leben da? Was hat Gott mir gegeben? Wie hat man gebankt, bevor Kinder geboren sind? Sind sie gesund und alles? Und wie wird es werden? Was haben wir auf eine Entwicklung der Kinder? Was hat Gott alles immer gefügt? Alles gesagt. Wie oft habe ich ihn angerufen, bis ich mein Abi endlich gehabt habe? Und was habe ich gebetet? Und alles hat Gott geschenkt. Was hat er alles getan? In Krankheitsnöten. Und alles. Vergisst du das denn? Und warum hat er das gemacht? Weil er dich segnen will. Und du vergisst das immer wieder. Du vergisst. Und das, was nachher kommt, da Israel fett wurde, war er übermütig, fett, dick und feist. Da wird man frech. Und da labert man über Gott. So wird man nicht über den Eismann an der Ecke sprechen. Wie man über Gott redet, wie albern und dumm. Und das größte Wunder ist, wie Gott Israel gesucht hat. Die Erwählung. In der Wüste hat doch Israel geholt. Ja, aber es ging doch schon bei Abraham los. Ja, aber es war nochmal ein totaler Nullpunkt damals in der Wüste. Nachdem sie durch das Rote Meer hindurch gewandert waren, und dann standen sie da völlig verzweifelt und hatten kein Ziel und keinen Sinn mehr. Die ganze 40 Jahre in der Wüste war die völlige Ohnmacht. Und Israel hat diese Erinnerung gehabt. Sowohl am Roten Meer standen sie völlig da, bankrott. In Ägypten waren sie völlig mit dem Rücken an der Wand. In Kadesh Barnea, diese 40 Jahre, völlig aus, als die Kundschafter kamen und dann das alles gescheitert ist, indem sie mit eigener Macht das noch retten wollten. Es hat gar keinen Wert gehabt. Und dann Gott sagt, ich bin's. Haben wir mit David weitergemacht, neu getan. Wie sollte uns das erst wieder dazu führen? Also wir brauchen keine Minute drüber reden. Über die Krise der Kirche ist nicht eine Frage vom Geld oder von sonst was. Es ist eine Glaubenskrise. Wo heute Menschen sind, die Gott vertrauen, ist egal, in welcher Konfessions- und Kirchenform, Freikirche, Landeskirche, es wird Leben sein, wo Menschen die Hand Gottes ergreifen. Gott hat doch auch uns als Gemeinde und Christen erwählt, weil er nochmal in dieser Welt was tun will. Gott will doch, erbarmt sich doch der vielen Menschen um sie her. Und wenn sie anfangen, Gott zu dienen mit ihrem Leben, wird der Segen überströmen kommen. Und sie können es doch alle aus ihrem Leben bezeugen. Tun sie doch dieses. Machen sie doch dieses. Gehen Sie diesen Weg. Es wird hier etwas erwähnt von Israel, was für uns nicht mehr gilt, dass Gott den Völkern ihren Platz zugewiesen hat. Ich will über die Sache nicht länger sprechen, aber es ist ein Geheimnis. Es ist überhaupt eine Geschichte. Viele, die da mehr nachgedacht haben, haben gesagt, es ist auch interessant, wie jedes Volk von Gott auch im Lauf der Geschichte eine ganz besondere Aufgabe bekommen hat. Ich denke, unser deutsches Volk hat sicher viel von dem, was Gott uns an besonderen Gaben auch gegeben hat, verspielt. Was hätte das deutsche Volk an Segen in die Welt hineingeben können, mit diesen ungeheuren Schätzen an Wissen, Verstand, Wissenschaft, Kultur, Bildung, Musik und allem. Und hat so viel Elend über die Welt gebracht. Aber Gott sagt, er hätte einen Plan, wie er auch die Grenzen der Völker festsetzt. Wir sehen ja in diesen Völkerbewegungen der Welt, wenn man nur an die Völkerwanderung der germanischen Völker denkt, im 3. und 4. Jahrhundert, der Goten, etwa West- und Ostgoten und was die alles waren, wo die herkamen und so. Eigentlich nur ein Wirrwarr, etwas Ungezügeltes. In dieser alten Auslegung, die ich da hatte, ich glaube, sie stammt aus dem letzten Jahrhundert, steht drin, in einer großen Anmerkung, es kann jeder Gläubige sehen, wie Gottes Geschichte auch mit diesem kleinen Landstrich Kanaan noch nicht zu Ende ist. Das wissen gläubige Leute. Gott hat seine Planung. Und das, was wir mit Israel erleben, ist ja vom Verstand her gar nicht einzusehen. Sie müssen aufpassen, der Netanjahu muss Ihnen nicht sympathisch sein. Verstehen Sie, um das geht's gar nicht. Der Netanjahu ist sicher ein Mensch durchtrieben wie viele Politiker und so weiter. Sondern das Interessante ist, der Glaube von den meisten Leuten, die denken, wenn Israel mit den Palästinensern jetzt Frieden macht, dann wird das Problem gelöst sein. Der ist der trügerische Glaube. Das andere ist auch keine Lösung. Es gibt keine Lösung. Niemand hat eine Lösung. Aber eine Aussöhnung gibt es zwischen diesen beiden Völkern nie. Und nach den Worten der Bibel nie. Das ist furchtbar. Die müssen es irgendwo leben. Wir können ja immer leichter drüber reden. Und Juden sagen, sie regt es auf, wenn wir drüber reden. Weil wir mit dem Flugzeug da wieder wegreisen. Aber in der Bibel gibt es keine Lösung. Und das ist das Problem. Wenn man ganz Jerusalem, der Araber, gibt es doch nichts gelöst. Oder was? Was ist denn gelöst? Die wollen es aus ganze Land. Das ist ein Teil. Jetzt mal. Das ist das Ziel. Und das alles. Aber Gott hat irgendwo einen Plan. Ich darf sagen, Herr, wenn du der Gott der Geschichte bist, ich lasse das dich machen. Und wir müssen ja gar nicht, wir sind ja gar nicht die Ratgeber. Wir dürfen Fürbitte tun. Auch in dieser unheilvollen Geschichte der Völker, dass Gott seine Heilsgeschichte zu Ende führt. Auch in diesen furchtbaren Bewegungen, auch da, wo Völker miteinander ringen, ist es ganz grausam. Jedes Volk hat seine herrliche Eigenart und seine Besonderheit. Ganz arg schön. Und es ist grässlich, wie dann die Völker gegeneinander stehen. Gestern hat unser Präsident die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein besucht. Da ist es harmonisch einmal geworden, wirklich, wo die Minderheiten zusammenleben. Aber es war Gottes Plan eigentlich, dass jedes Volk seine Eigenart bewahrt und sich dessen nicht schämt. Es ist nicht schlecht, dass wir Deutsche sind. Wir sollen bloß nicht überheblich sein und meinen, wir seien mehr als andere. Aber wir haben vieles, was andere nicht haben. Und andere haben viel, was wir nicht haben. Und es gibt keine Diskriminierung. Das ist wunderbar im Wort Gottes, aber es genügt hier. Und dann, wie Gott in der Geschichte dieses Israel, wie ein Adler, das alte Bild, der Adler, der dann über diese großen Abgründe schwebt. Und so hat Gott seine Fittiche ausgebreitet, dieses Volk Israel bewahrt. Jetzt ist ganz wichtig, Israel hat eine Landverheißung. Ich sagte vorhin, das ist ein Unterschied zu uns. Die Gemeinde des neuen Bundes hat keine Landverheißung mehr. Die Gemeinde des neuen Bundes bleibt Fremdling in der Welt, fremd. Das ist auch im Kreuz Jesu deutlich herausgestellt. Wir sind das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum und wir haben viel vom Erbe Israels bekommen, aber wir haben keine Landverheißung mehr. Und deshalb ist ganz wichtig, dass wir auch in dem Zusammenleben der Weltvölker doch Fremde bleiben. Fremde bleiben. Es wird für die Gemeinde Jesu in den letzten 2000 Jahren war es immer wieder eine Versuchung, wo sie sich den Ideologien der Welt angepasst hat. Und immer gemerkt hat, dass wir ein wanderndes Gottesvolk sind und nur vom Herrn geführt werden. Und deshalb gehen Christen ihren eigenen Weg und können auch nicht in der Erziehung alles akzeptieren, was läuft, und in der Philosophie und in der Wissenschaft. Wir werden auch immer in der Ideologie, die gerade läuft, unsere eigenen Wege gehen und werden das vor dem Herrn prüfen. Und da gibt es einfach Entscheidungen, dass wir in einer Zeit uns unterscheiden und nicht mitmachen. Das ist für mich auch immer wieder der Grund, warum wir auch etwa an diesen kirchlichen Tagen uns nicht beteiligt haben, weil einfach da so viel vom Geist der Welt drin war, was der Gemeinde Jesu und dem Wort Gottes nicht entspricht. Da wollen wir auch nicht richten, wir stehen auch nicht da und machen große Sprüche drüber. Wir freuen uns an allem, was Gutes geschieht. Aber wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir den Weg sauber gehen nach dem Wort Gottes und Zeugnis. Wir wollen andere nicht verurteilen. Aber wir sollen auch ein klares Bild geben, dass wir sagen, wir können, in dieser Zeit gibt es auch so viel Verwirrung, so viel Unklarheiten. Was ist der Weg eines Christen? Und da können wir keine Missverständnisse oder Zweifel dran lassen, dass gewisse Wege, die heute auch angepriesen werden, Menschen nur Unglück bringen. Und der allerschlimmste Weg, der heute da ist, der die Gemeinde Jesu zerstört, ist das Verfälschen des Gotteswortes durch menschliche Denken. Das menschliche Denken ist groß, aber vom Wort Gottes kann man nur lernen. Wir wollen auch für euch beten, wenn ihr Theologie studiert, dass ihr diesen Spagat aushaltet, Philosophie und Denken zu benutzen und doch zu wissen, ich bin ein sterblicher Mensch und kann die ewigen Worte Gottes nur von Ferne ahnen. Und ich darf Gottes Verheißungen nicht ändern, denn die werden noch bestehen, wenn Himmel und Erde vergehen und Gottes Zusagen bleiben. Also, und das ist es. Israel hat das verlassen und hat den Fels seines Heils gering geachtet. Wie hat Gott uns auch beschenkt mit den Gütern? Orientalische Festesfreude mit dem Fett von den Lämmern. Sie wollen immer fettfreies Fleisch. Wissen Sie nur, dass Fett gut schmeckt? Ja? Die haben das Leben auch genossen. Gott hat ihr doch alles geschenkt. Und das Schöne ist ja immer wieder, bei Israel ist die Lebensfreude, die ihm wieder durchblinkt. Wir kennen ja auch das Problem mit dem Alkohol, mit dem Wein und so weiter, Traubenblut. Ist alles mit drin, die Freude am Leben, ja, hat ihr Gott geschenkt in der ganzen Reinheit. Und auch das ist, wir haben es jetzt verschiedentlich gehabt, dass das Asketische nicht Gottes Ideal ist. Gott hat mir das Leben gegeben, hat mir einen Mund gegeben, dass ich es genießen kann, dass ich es auskosten kann, aber im Lobpreis und im Dank gegen Gott. Ja, wir sind Menschen von Fleisch und Blut, ja, ganzes Jahr. Wir hatten es ja auch, ja, zur Ehe neulich mal und alles. Gott hat es doch geschenkt, dass ich mich dran freue. Hat Ordnungen gegeben, wo es mir kein böses Gewissen nachher gibt, wo es mein Leben nicht zerstört, sondern wo es zur Freude wird. Und das ist der Weg Israels gewesen. Und an dem Weg Israels haben wir manches für uns noch wieder gelernt. Da machen wir dann das nächste Mal noch weiter, machen den Abschluss noch von diesem Lied Moses.